Herzlich willkommen zum Spreeblick Podcast Nummer 83. Heute ist der 6. Februar 2006 und mein Name ist Johnny Häusler. Man nennt mich ja auch gerne den Mann der 1000 Talente und es gibt oft Fragen von Lesern, Leserinnen, Hörerinnen, Hörern, die sagen, Johnny, woher weißt du eigentlich diese ganzen vielen Sachen, die du so weißt? Und nach außen hin gebe ich natürlich vor, dass ich das alles einfach weiß, dass das so naturgegeben ist. In Wirklichkeit benutze ich Tricks. Also zum Beispiel jetzt in Sachen Popmusik, wo ich ja wirklich richtig, richtig Ahnung habe. Zum Beispiel neulich fragt mich jemand, sag mal, Gabi Baginski. Und ich habe ihn gleich unterbrochen und gesagt, Gabi Baginski, die ist doch aus Westfalen, oder? 54 geboren so, 10 Jahre älter als ich. Und warte mal, lass mich überlegen. 7. Single hieß Häng die Gitarre nicht an den Nagel. Aber eigentlich stammt sie aus Polen. Und dann sind die Leute immer total baff und denken so, fuck, woher weiß der denn das Zeug? Und ich kann es euch verraten, all mein pop-historisches Wissen kommt aus dem Buch Starszene 77. Untertitel 1000 Topstars, präsentiert von Ilja Richter. Es ist ein Buch, wie man sich denken kann, aus dem Jahr 1977. Und wie man sich ebenfalls denken kann, sind da 1000 Künstler drin verzeichnet, unter anderem halt auch Gabi Baginski. Und das Schöne an dem Buch ist, dass es, also von Ilja Richter ist es rausgegeben, wer den jetzt nicht kennt, da müsst ihr halt mal googeln, so bestimmte, ist ja bei Google zu finden bestimmt oder zu Wikipedian oder so, müsst ihr halt mal gucken. Ilja Richter hat schon in den frühen 70ern die einzige Fernsehsendung moderiert, jetzt erkläre ich es doch, so ist das Leben, hin und her. Ilja Richter hat in den frühen 70ern die einzige Fernsehsendung moderiert, in der man Rock- und Popstars sehen konnte, internationale halt. Nicht nur die in Deutschland, die alles nachgesungen haben und eingedeutscht haben, sondern auch Bands wie Glitterbands, also sowas wie T-Rex konnte man sehen, dann später The Sweet und Slade und so eine Geschichten. Also als junger Mensch war das extrem aufregend. Und Ilja Richter hatte außerdem, ach, das ist alles unwichtig. Ilja Richter hat das jedenfalls moderiert und der hat auch dieses Buch rausgegeben dann im Jahr 1977. Und das Schöne an dem Buch ist, dass etwa 854 von den 1000 Stars komplett überflüssig sind. Da sind Leute drin, das ist unfassbar. Also hier so Donovan, Fats Domino, alles okay, Bo Diddley, jetzt finde ich gerade natürlich leider nur. Aber wer zum Beispiel war Michel Delpech in der Nähe, oder wahrscheinlich französisch ausgesprochen, Depeche oder keine Ahnung. Das kennt man leider auch alles. Dalida, kann er ja schon mal was von gehört. Dann ist aber wiederum Kevin Coyne zum Beispiel drin, erstaunlicherweise. Und man findet, obwohl es 77 ist, natürlich keine einzige Punkrock-Band. Nicht mal die New York Dolls oder die Ramones, die es ja zu dem Zeitpunkt schon seit 3 bis 4 bis 5 Jahren gab. Und was auch erstaunlich ist an dem Buch, ist die unterschiedlichen Schreibstile. Während zum Beispiel bei Leuten wie dem weltberühmten Graham Bonney ganze Sätze geschrieben werden, also seit Graham Bonney vor nunmehr zehn Jahren als britischer Popsänger bei uns seine erste deutsche Schallplatte vorstellte, hat er es geschafft und so weiter und so fort. Da wird in ganzen Sätzen geschrieben, wohingegen dann bei wirklich wichtigen Bands gerne mal abgehackt geschrieben wird, gegründet 1970, Punkt, und so weiter und so fort. Zum Beispiel bei Booker T and the MGs, amerikanische Soul-Gruppe, die überwiegend als Studiogruppe Soul-Sänger wie Wilson Pickett, Carla Thomas oder Otis Redding begleitete oder noch begleitet. Da wird dann also gerne mal ein bisschen abgehakt. Aber es gibt auch kritische Töne. Es gibt auch kritische Töne, zum Beispiel bei Boney M., die 1976 gegründet wurden. Und bla bla bla, steht halt was über Frank Farian und so. Und dann werden sie mit Silver Convention, andere weitere extrem großartige Band, verglichen. Und dann steht zum Schluss, für Daddy Cool gab es schließlich eine goldene Schallplatte. Ihre Bühnenshow gilt als sehr sexy und aufregend. Und jetzt kommt der kritische Teil. Mit ihrem Disco-Sound könnte es ihnen allerdings bald genauso gehen wie Silver Convention. Wo die persönliche Note fehlt, geht ein Produkt leicht in der Marktmasse unter. Das merkt euch mal alle. Für eure Bands und eure Blogs. Wenn die persönliche Note fehlt, dann genauso bei David Bowie, da wird auch gerne mal mit so ein paar Sätzen abgehakt, obwohl ihm durchaus zugesprochen wird, dass er relativ bekannt ist. Dann Tim Buckley, ganz, ganz trauriger Eintrag. Tim Buckley ist ja auch durchaus eine tragische Figur, aber es ist schon gemeint, wenn man in so einem Pop-Lexikon dann auftaucht und da steht dann Tim Buckley, blieb Zeit seines Lebens ein Geheimtipp, ein Sänger für einige wenige Fans. Ich meine, das möchte man doch nicht über sich lesen, oder? Wenn man großartige Songs geschrieben hat. Bla bla bla. Und dann hört es auf mit, auch nach seinem überraschenden Tod im August 1975 blieb er ein Geheimtipp. Ist das nicht frustrierend? Und auf der gegenüberliegenden Seite dann Ralf Bündgen mit viel mehr Text als Tim Buckley. Habe ich dann noch Zettel reingemacht? Moment. Weil was ich auch auffällig fand, genau, Susi Quadro hat auch, die wundervolle Susi Quadro, Traum aller neunjährigen jungen Nächte, oder zwölfjährigen vielleicht, die hat zwei ganze Spalten in diesem Buch, wohingegen Queen nur eine halbe haben. Ich meine, da sieht man mal so ein bisschen die Gewichtung in diesem Buch. Queen, das wird hier ganz faktisch abgeschlossen. 1970 schlossen sich in London Sänger Freddie Mercury, dann dahinter immer die Geburtsdaten. Freddie Mercury wurde in Sansibar geboren. Brian May, Roger Taylor und John Deacon zu einer Hardrock-Formation zusammen, die sich im Wesentlichen am Stil der Led Zeppelin orientierte. Seven Seas of Rye brachte ihnen nach langer Durststrecke 1974 den ersten Erfolg, gefolgt von Killer Queen, die ihnen erstmals ein internationales Publikum erschloss. Ihr Album A Night at the Opera brachte ihnen 1976 die ganz große Popularität. Das ist alles, was da über Queen drin steht. Unten übrigens immer die Autogrammadressen. Genau, und bei den Stones ist es auch ziemlich, ziemlich toll, was da steht. Geht gleich richtig los. Rolling Stones, sie kamen kurz nach den Beatles, obwohl es sie schon einige Zeit gab. Da muss man jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken. Sie blieben hinter den Beatles, den braven, wohlerzogenen Jungs von nebenan, als genaues Pendant stets auf dem zweiten Rang. Sie waren immer umstritten. Skandale pflastern ihren Weg. Wenn ich mal irgendwo in irgendeinem Lexikon auftauche, dann möchte ich auch gerne, dass da steht, Skandale pflasterten seinen Weg. Das stimmt natürlich nicht, aber es liest sich toll, finde ich. Naja, Rauschgift ist auch so ein Wort, was man doch nicht mehr benutzt, oder? Heute sagt man doch gleich Drogen, aber Rauschgift ist doch viel toller. Gibt es eigentlich auch positive Rauschmittel, die dann anders heißen? Nicht Rauschgift, sondern Rauschmittel oder so? Naja, jedenfalls Rauschgift sagt man nicht mehr, ist aber schön, Rauschgift und Stromgitarre. Rauschgift spritzen und Stromgitarre spielen. Nein, das steht hier anders, bla bla bla. Jedenfalls, also hatten sie gegen die Beatles echt absolut keine Chance und vor allen Dingen haben sie ihnen auch alles nachgemacht. Steht hier. Die Stones ließen sich eher von den Beatles prägen, als diese mit ihrer Softnummer Yesterday, Softnummer, die Popwelt auf den Kopf stellten, zogen die Stones blitzschnell mit einer Streichnummer nach. Als die Beatles meinten, All You Need Is Love, sang Mick Jagger seinen Fans süß ins Ohr, We Love You. Nach dem Splitting der Beatles übernahmen die Stones die Herrschaft im Rockparadies endgültig. Das sind doch Sätze. Ja, scheiß Specs, Intro, Laut, Musikexpress, die ganze Bagage. Sowas könnt ihr doch alle nicht mehr schreiben. Schreibt's euch hinter die Ohren. Nach dem Splitting der Beatles übernahmen die Stones die Herrschaft im Rockparadies endgültig. Das will man auch lesen über Bands. Naja, jedenfalls sind die dann trotzdem, obwohl sie hinter den Beatles so zurückgestanden haben, relativ erfolgreich geworden. Und unten steht dann noch, siehe auch Wyman, Bill. Jetzt wisst ihr alles über die Stones, was es zu wissen gibt. Irene Shear ist auch drin. Und mein ganz persönlicher Freund Ricky Shane, der mit Mami Blue einen Welthit hatte und der bekannt war für seine extrem vorteilhaften Presse-Promo- Fotos. Ricky Shane sieht man hier auf einem Foto in einem Karateanzug. Und er ist gerade dabei, Dosen mit einem Ball abzuwerfen. Also das kennt ihr auf dem Jahrmarkt, auf dem Rummel, wenn so Dosen aufgebaut werden. Wie heißt denn das? Dosenwerfen einfach, ne? Und das ist fotografiert von hinter den Dosen. Das heißt, zwei Drittel des Bildes werden von Dosen verdeckt. Im Hintergrund sieht man Ricky Shane in völlig völlig relaxter Haltung mit einem Ball in der Hand und einem gewinnenden Lächeln auf den Lippen, wie er offensichtlich gerade eine von den 12 Dosen runtergeworfen hat, aber den Ball noch in der Hand hält. Das ist das Erstaunliche. Ricky Shane, der Gute. Ich sprenge alle Ketten. Ich sprenge alle Ketten, brachte ihm einen Millionenhit. Und er ist schlagartig in Deutschland berühmt geworden durch den Film 17 Jahre blondes Haar. Kann man heute nicht mehr bringen. Kann man nicht mehr machen. 17 Jahre blondes Haar. Da muss man ganz vorsichtig sein. Minderjährige. Nein, in den 70ern ging das noch. Also darüber zu singen. Dann dachte ich, hey, Peter Shelley ist drin, der Sänger von Buzzcocks, aber es war er gar nicht. Shocking Blue, Silver Convention, die fand ich auch sehr sexy immer, weil die immer quasi nackt auf den Fotos waren, aber sich immer die Hände vor die Brüste gehalten haben. The Sweet, Supreme, Supermax, Sly Stone, Cities Band, dann mittendrin Ingrid Steger, völlig rätselhaft. Die Ulknudel der Nation. Tja, also die hat auch Nonsens-Balladen veröffentlicht. Ja, und ganz hinten natürlich, es fängt natürlich an mit ABBA, klar, und ganz hinten natürlich Frank Zappa. Und zuletzt vor Frank Zappa natürlich auch Frank Zander. Das absolut empfehlenswerte Buch, Starszene.
Warte mal, ich glaube, da kommt noch einer.
Nein, es endet mit Zappa.
Nein.
Ach doch, da. Oh, weia.
Lena Zavaroni.
Mein Gott. Da kommt nach Zappa was. Wir müssen. Die Popgeschichte muss neu geschrieben werden. Sämtliche Montanus-Kataloge müssen neu gedruckt werden. Das heißt nicht mehr ABBA bis Zappa, sondern ABBA bis Zavaroni. Lena Zavaroni, sie war die Sensation der britischen Hitparade 1974, schaffte mit der Neuaufnahme des Oldies Ma'am, He's Making Eyes at Me im Frühjahr 74 den Top-Hit ihres jungen Lebens.
Wie hieß der Titel? Wie alt ist die denn da?
Na, also da sieht sie aus wie 8 oder 12, ja.
Mom, he's making eyes at me?
Ja.
Was ist das denn für ein Lied? Da muss ich mal reinhören.
Ja, da müssen wir ein bisschen Recherche nachforschen. Dabei hat Lena Zavaroni nie Gesangsunterricht gehabt. Sag mal, ohne Gesangsunterricht war die in den Charts? Ja, wo bin ich denn? Ach, naja.
Fängt es denn mit ABBA an tatsächlich?
Ja, es fängt mit ABBA an. Es fängt mit ABBA an. Und hört mit Lena Zavaroni auf. Und so wird das mit der Pop-Historie auch bleiben. Wenn nichts dazwischen kommt. Tschüss. I live by the river.